Ja, wir sind weiter im Hebräerbrief in der Bibelbetrachtung. Und das ist ein Wort an die Gemeinde Jesu, die unterwegs ist und so auf diesem Weg des Lebens viele vielseitige, unterschiedliche Erlebnisse, die Menschen begegnen. Das waren überwiegend Hebräer, Christen, die aus dem Judentum kamen. Und da sind wir jetzt mit ihnen unterwegs in diese ermahnenden und ermutigenden Worte der Heiligen Schrift zu dieser ihrer Lebenslage, zu ihrer Lebenssituation. Wir haben bestimmt noch in Erinnerung den Abend, dass wir hier über schwere Zeiten im Leben sprachen. Und dass schwere Zeiten auch sehr segensreich sein können und dass die auch in unserer Erfahrung das bestätigen, genau was die Heilige Schrift hier auch tut und sagt uns, alle Züchtigung scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die darin geübt sind. So fängt die Heilige Schrift es auf und ermutigt Christen, dass wir wissen, Schwierigkeiten sind nicht, Gott hat uns vergessen oder mag uns nicht, sondern es kann gerade umgekehrt sein. Er schlägt einen Sohn, den er liebt. Das war das Ermutigende in dieser Lage, in die Christen aufgeben wollten. Und so haben wir weitergelesen. Deswegen war eine Ermutigung, wir sollten die Schritte wieder festmachen, den Weg gerade gehen, ohne Hindernisse, uns wagen wieder, damit alles Erlahmte gestärkt wird. Und so sind wir bei Vers 15, Kapitel 12, stehen geblieben und haben das angefangen. Ich will noch einmal über die Heiligung einige Worte lesen, Geschwister, ohne die zu kommentieren. Und da würde ich bitten, dass wir das anmachen. Das bestätigt noch einmal, das ist das Bibelwort, das wir heute genauer betrachten werden. Das ist einmal von Vers 15 bis 17. Soweit hatten wir und wir haben über die Heiligung etwas gesprochen. Ich will jetzt aus einem Dokument was lesen. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Es sind sehr viele Bibelstellen, aber ich will die einfach einmal lesen. In diesem Glaubensbekenntnis wird aufgrund der Aussagen der Bibel erstmal eine Zusammenfassung gemacht, was man zu dem Thema versteht. Und dann wird das mit den Bibelstellen bestätigt. Für alle, die das nicht deutlich sehen, werde ich das lesen. Die, das heißt die Menschen, die wirksam berufen und wiedergeboren worden sind, und in denen ein neues Herz und ein neuer Geist erschaffen wurde, werden durch die Kraft des Todes und der Auferstehung Christi weiter wirklich und persönlich geheiligt durch sein Wort und durch seinen Geist, der in ihnen wohnt. Die Herrschaft des ganzen sündhaften Leibes ist gebrochen und seine vielfältigen Begierden werden mehr und mehr geschwächt und abgetötet. Und sie selbst werden mehr und mehr in allen heilsamen Gnadengaben lebendig gemacht und gestärkt, um die wahre Heiligung auszuleben, ohne die niemand den Herrn sehen wird. So, das ist jetzt lange zusammengefasst von all diesen Worten, die jetzt folgen aus der Heiligen Schrift. Aufgrund dieser Bibeltexte wurde das so formuliert. Das nennt man Glaubensbekenntnis. Wir haben gesehen, das war vom Jahre 1600. Immer schon haben Christen sich wirklich tief damit beschäftigt und das ist auch nicht viel verändert worden bis heute, weil das Wort Gottes sich ja auch nicht ändert. Und so hier haben wir die Kernbibelworte über die Heiligung. Und wir sehen diese Vielfalt darin, dass es Gottes Wirken ist und menschliche Verantwortung. Ich befehle euch Gott und dem Wort seine Gnade, das allein die Kraft hat, um aufzubauen und ein Erbteil unter allen Geheiligten zu geben. Und dies sind einige unter euch gewesen, doch ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt. Ihr seid durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes gerechtfertigt worden. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Leidensgemeinschaft mit ihm zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Römer 6, denn während wir mit der Gleichheit seines Todes verwachsen sind, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, damit der Leib der Sünde abgetan ist, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Um sie zu heiligen, indem er sie durch das Wasserbad im Wort reinigte. Wir sind aber schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Geschwister, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit auserwählt hat. Da wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, damit der Körper der Sünde abgetan ist, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Diejenigen aber, die Jesus Christus angehören, haben das Fleisch zusammen mit den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Körpers tötet, so werdet ihr leben. Kolosser 1,11, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu aller Geduld und zu aller Langmut in Freuden. Damit er euch Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gibt, um durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen stark zu werden, damit Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr mit der ganzen Gottesfülle erfüllt seid. Und da wir also die Verheißungen haben, Geliebte, wollen wir uns von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes säubern und die Heiligkeit in der Furcht Gottes vollkommen machen. Jagt dem Frieden mit allen Menschen nach und jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Die Worte sprechen für sich. Wir gehen jetzt weiter zu dem Abschnitt in Vers 15 und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Und achtet darauf. Das ist der erste Gedanke, der uns hier, den wir vertiefen wollen. Und haben ja das schon durch die Gebetsstunde gemerkt, dass in den Gebeten, in den Anliegen, dass man in der christlichen Gemeinde etwas miteinander hat. Das verbindet, uns verbindet etwas. Und dieses miteinander Leben teilen ist genauso auch in dieser Hinsicht wahrscheinlich stark gemeint, dass man auch darauf Acht gibt, wie es den anderen geht. Das, was wir im Gebet gesagt haben, es kommt auch zum Ausschluss oder es kommt dazu, dass die Menschen die Gemeinschaft verlassen. Und gerade darum geht es hier. Wir sollen aufeinander Acht haben. Ganz besonders ist das natürlich ein Wort an die Gemeindeleitung gesprochen. Das wird im Petrusbrief als ein Hirtenbrief ganz stark betont, im Timotheusbrief. Hier wird das der ganzen Gemeinde gesagt. Im Sinne von, das soll in der christlichen Gemeinschaft unter uns allen wichtig sein, dass wir aufeinander Acht geben. Acht geben, das nicht übersehen. Und was sagt er, was passiert? Wo sind Gefahren? Wenn wir darauf Acht geben, dann ist das nicht so, dass wir die Aufseher sind, die dem anderen nur Schläge geben, sondern gerade das Wort, was hier weiter folgt, ist ja, denke ich, sehr richtungweisend, dass nicht bei jemandem das an der Gnade Gottes mangelt. Und wir wissen ja von dem, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade, das heißt von Gottes Gnade wird nicht weniger von seiner Seite, da ist die Fülle da, da ist genug. Wenn das bei uns an Gnade mangelt, dann ist das immer unser Mangel. Und das werden wir gleich mal sehen, wie die Wege dahin führen, dass Mangel an Gnade auf einmal in unserem Leben ja, sichtbar wird, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Wenn wir jetzt mal so das zusammentragen oder unseren Gedanken hier mitteilen, was wäre das dann an dieser Gefahr, dass man die Gnade Gottes versäumt. So wie die andere Übersetzung sagt, an der Gnade Gottes Mangel hat. Wie würden wir das mit anderen Worten ausdrücken, Geschwister? Was kann man darunter verstehen?
Ein frommer Mensch sein. Erstmal finde ich immer, eine Heiligung fängt daran ab, aus das eigene Herz. Und das gibt es dem Menschen nicht immer, dass er diese Buße tut. Etliche Menschen schreien zu Gott und die finden nicht diese Gnade. Die müssen jahrelang auf Knie stehen. Und darum meine ich auch hier, diese Gnadenzeit muss der Mensch jeden Tag benutzen, dass er heiligt sich, das Herz sauber macht. Und dann kann man noch weiter, das sind ja alles Früchte des Geistes, welche kommen, Frieden mit Menschen, die ganze Galater 5 von 22, das sind die Früchte des Geistes und sind doch die Früchte des Fleisches. Und die muss man erstmal beseitigen, das Herz sauber machen. Und diese Zeit, die gibt nur Gott. Der schickt dich zu dem Heiligen Geist und der Heilige Geist flüstert dir ein, wenn du willst heilig werden. Gott sieht ja, ob du willst oder nicht. Oder machst du nur einen Vorschein dazu. Und dann kommt man zu dieser Gnade, die Gott vergibt durch deinen lieben Sohn, die alle Sünde hat auf sich genommen und sogar Gott hat ihn verlassen zu seiner Zeit, als er diese Sünde nahm. Und das meine ich, das ist diese Gnadezeit.
Ja, sind noch Gedanken? Das Aufschieben meinst du, dass es eine zeitliche Frage ist? Mhm. Die Frage der Gleichgültigkeit. Mhm. Ja, das gerade so. Das ist hier, so scheint, dass es ein Überbegriff ist. Die Gnade Gottes versäumen oder nicht haben, nicht teilhaben an der Gnade Gottes, ist so wie verloren gehen. Ich glaube, das können wir gleichstellen. Weil das haben wir immer wieder in den Zeugnissen der Schrift, wir hörten das eben auch sehr deutlich, Gott schenkt Gnade. Und dann bekommt der Mensch das. Der kann sich das nicht einfach an sich reißen. Das ist immer ein Wirken der Gnade Gottes, wenn Menschen Heil bekommen, wenn sie gerettet werden. Wenn irgendwas Göttliches an ihnen passiert, das ist immer Gnade Gottes. Und deswegen ist das auch in der Heiligung. Ich glaube auch, dass wir erst den Glauben verlieren, Geschwister, und dann alles andere. Obwohl wir das vielleicht immer noch, das mit dem Munde bekannt wird, der Glaube, aber in Wirklichkeit geschieht das erstmal im Herzen. Da beginnt alles und die Handlungen, die dann folgen als Früchte des Fleisches, das sind Folgen. Aber es ist erstmal ein Einbruch von der Gnade Gottes, die wir dann auch, an der es mangelt, die ist dann nicht da. Und jetzt ist die Frage gerade, ob das Folgen sind davon, was hier jetzt weiter folgt, was wir hier lesen, diese bittere Wurzel, dann Unzucht und das, was hier an Esau als Beispiel gegeben wird, dass er das Göttliche und das Erstgeburtrecht war ein göttliches Gebot, dass er das für unwichtig achtete. So dieses göttliche unwichtig achten, eine bittere Wurzel in sich haben, Unzucht treiben oder die andere Übersetzung sagt, dass nicht jemand unter euch sei ein Hurer. So, sind das alles Folgen von dem, dass man Mangel an Gnade hat oder sind das so Beschreibungen, die so als weitere Gefahren hier aufgezeichnet werden. Wenn wir das auch so oder so verstehen, aber er hat die bittere Wurzel hier als sehr was Ernstes, was sehr Warnendes und hingestellt und sagt, dass die bittere Wurzel wird einen selber und deine Umgebung alles bitter machen. Es wird das vergiften, dass es nicht aufwächst und viele durch diese befleckt werden. Es ist wahrscheinlich ein direkter Bezug hat das zu dem alttestamentlichen Text in 5. Mose 29. Da wird von dieser bitteren Wurzel gesprochen und sehr deutlich in Bezug genommen auf den Abfall von dem lebendigen Gott zu dienen, zum Götzendienst hin. Das ist hier in diesem Bibelwort die direkte Warnung, dass es ein Abfall ist, von Gott zu dienen den Götzen. 5. Mose 29, Vers 17. Darum hütet euch, dass nicht etwa ein Mann oder eine Frau, eine Sippe oder ein Stamm unter euch sei, dessen Herz sich heute von dem Herrn, unserem Gott, abwendet und der hingeht, den Göttern jener Nationen zu dienen, dass nicht etwa eine Wurzel unter euch sei, die Gift und Wermut trägt. Hier wird das in diesem Bibelwort, glaube ich, nicht so sehr auf die zwischenmenschliche Beziehung angewandt, dass da Bitterkeit entsteht, sondern dass Bitterkeit hier als ein Lebensweg und Abfall vom lebendigen Gott beschrieben wird. Dass das eine Bitterkeit ist, die Gift verbreitet, weil diese Abwendung von dem lebendigen Gott zum Götzendienst kann andere mitreißen und verunreinigen. Und so wird das auf der Stelle angewandt. Hier denke ich, dass wir das hier auch weiter anwenden können, auf die Bitterkeiten, die wir in der Heiligen Schrift finden, dass Menschen in ihrem Leben verbittert werden. Es hat oft was mit dem Schicksalsweg zu tun. Es hat was mit dem Lebensweg zu tun. Und es geht auch oft in der Richtung, dass man Gott gegenüber eine Bitterkeit im Herzen hat. Ohne dass man jetzt direkt vom Abfall spricht, so wie das in 5. Mose steht, sondern es gibt Bitterkeiten, die entstehen in Menschenherzen, weil sie Gott was vorhalten, ihm mit etwas beschuldigen. Ich glaube, das biblische Beispiel finden wir bei Naomi, dass sie das selber so sagt. Die Frau, die nennt sich selber um, sie gibt sich einen anderen Namen und sagt, ich bin jetzt eine Bittere. Denn der Herr hat mir das angetan. Und das ist, glaube ich, in ihrem Leben geheilt worden, als sie sich wieder auf des Herrn Wege besinnt und durch die Liebe ihrer Schwiegertochter, durch die Ruth, so ist das nicht ausdrücklich erwähnt, aber das sieht man so in der Entwicklung der Geschichte, dass ihr Herz wieder geheilt wird. Aber da können wir das so sehen, weil sie das selber so sagt. Ich bin eine bittere Frau geworden. Von unerfüllten Sehnsüchten kann Bitterkeit entstehen. Das Herz von Hannah in 1. Samuel, als sie im Gebet zu Gott kommt, sagt sie das auch selber, dass ihr Herz bitter ist, dass sie kinderlos geblieben ist. Es sind tiefe, sehr tiefe Lebenswege und die können uns dahin bringen, dass wir eine Bitterkeit im Herzen entwickeln. Und deswegen ist hier ja gerade das Wort an die Gemeinde Jesu gerichtet, Geschwister, dass man auf sowas Acht gibt. Und das soll gerade ja vorbeugend geschehen, dass man weiß, sowas kann passieren. Wenn ich den Dingen hier den freien Lauf lasse, meine Gefühlswelt, meine Gedankenwelt, alles den freien Lauf lasse, da kann sich das zu einer Bitterkeit entwickeln. Und so hat sie ihr Herz auch vor Gott ausgebreitet und hat darüber geklagt, dass sie so tief enttäuscht und verbittert ist. Wir lesen in dem neutestamentlichen Text an die Männer gerichtet, dass sie eine Bitterkeit gegen ihren Frauen entwickeln können. Geht wahrscheinlich auch umgekehrt. Aber das sind oft wahrscheinlich Dinge, die sich aus dem Alltag des Lebens entwickeln, die da sind, die Spannung des alltäglichen Lebens, die Herausforderungen des alltäglichen Lebens können Menschen so weit bringen, dass sie einer gegen den anderen eine Bitterkeit empfinden. Und somit sagt jemand, immer dann, wenn sich Ärger oder Zorn in uns festsetzt, wird daraus Bitterkeit. Ärger und Zorn im Herzen verwandelt sich in eine Bitterkeit, in eine bittere Haltung. Wie können wir das auffangen, Geschwister? Wie können wir das begegnen? Wie können wir uns gegen diese Haltung schützen? Genau indem, dass wir ja das merken, Gott kennt die Dinge, er weiß die, er deckt die auf, er zeigt uns Wege auf, er warnt uns davor. Und dass man vielleicht gerade man sagt, das ist in der christlichen Erfahrung vielleicht noch verstärkt dadurch kommt, weil wir mit Zorn und Ärger ja nicht umgehen. Wir wissen, dass es in unserem Herzen, wir haben das von klein auf gehört, das ist was Schlechtes. Das soll man nicht tun und nicht haben. Man hat es aber. Was macht man? Man zeigt es nicht. Man nimmt es in Herzen rein. Und ohne Ende. Und dann sammelt sich das da. Und dann sammelt sich da diese unausgesprochene Wut, Ärger, Zorn, Enttäuschung. Und alle die Dinge, die man sagt, die darf ich nicht haben. Deswegen ist ja auch so ein großartiger Reichtum, Geschwister, dass wir unser Herz, Psalm 86, vor Gott ausschütten kann. Dass man diese Dinge ja nicht da behält und nicht in seinem Herzen sammelt, sondern dass man das zu Gott bringt und das, was einem begegnet, lasst die Sonne nicht untergehen unter eurem oder in eurem Zorn. Das heißt, es kann über einen Menschen kommen, und das sollen wir auch nicht schönreden. Aber dass man das nicht verbirgt und da rein lagert, sondern dass man das zu Gott bringt. Dass man das mit den Menschen klärt und nicht irgendwo in sich trägt, dass nicht Bitterkeit in unserem Herzen wächst. Und somit wird wahrscheinlich beides möglich sein. Die bittere Wurzel des Abfalls von Gott, was wir im 5. Buch Mose gelesen haben, aber auch das, was so in unserem Leben als Lebenserfahrung sich ja finden kann, auf einmal Platz haben kann. Ob das in der Beziehung zu Gott ist oder zueinander. Überall kann im Herzen Bitterkeit entstehen. Verbitterte Menschen. Ich glaube, wir haben das schon mal erlebt. dass man merkt, wie gefangen der Mensch sein kann in seiner Bitterkeit und davon gar nicht mehr freikommt, dass er ein Gefangener ist seiner Bitterkeit, seines bitteren Herzens. Gib Acht darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau. Auch hier ist das vom Bibeltext her doppelt zu verstehen. Das heißt, Luther übersetzt, dass das nicht jemand unter euch sei ein Hurer oder Unzüchtiger. Es sind auch Worte, die kann man austauschen miteinander. Ob das jetzt rein bildlich zu verstehen ist, ob er hier geistliche Unzucht anspricht, das heißt, dass man dem Herrn untreu ist und das als Unzucht dargestellt wird, wird im Alten Testament sehr oft gemacht. Dass man das Leben von der Familie Gottes, vom Volk Gottes, wenn das sich von Gott abwendet und Götzendienst begeht oder die Gebote Gottes vernachlässigt, sie nicht mehr in seinem Leben Acht nimmt darauf, dass diese Haltung des Volkes Gottes als eine Haltung von Unzucht beschrieben wird. Dieses Bild wird sehr oft verwendet im Alten Testament, aber das kann genauso auch wörtlich gemeint sein, dass man hier einfach das anspricht und sagt, auch das wird uns begegnen, wenn die Gnade Gottes unser Herz nicht mehr füllt und wir nicht mehr voll der Gnade Gottes sind, dann ist es auch nicht zum Wundern, dass dann in der Lebenspraxis Dinge kommen wie Unzucht, wie Hurerei. Er sagt, dass wir darauf Acht haben sollen. Weil es hier aber der Bezug auf Esau ist, haben wir von Esau nicht so einen Bericht, dass er in der Hurerei lebte. Deswegen glaube ich, dass es hier doch mehr ein geistliches Bild gemeint ist, dass in diesem geistlichen Bild auch Esau als Beispiel genommen wurde, der gerade sein Erstgeburtsrecht verkaufte wegen einer Speise. Das heißt, er hat das wertvolle, göttliche für nichtiges, jetziges, irdisches Leben vertauscht. Und genauso diese Warnung, glaube ich, die steht hier sehr stark drin, dass Göttliches, diese Gnade Gottes, die einem Menschen gegeben wird, wenn man die missachtet, so wie wir das im Zeugnis von Bruder Jakob hörten, dann hat ja man das Eigentliche missachtet. Dann hat ja man das Eigentliche, das Herzstück Gottes missachtet. Und dann kann der Mensch das nicht an sich reißen. Er hat das dann verachtet. Er hat das für nichts geachtet. Und das wird als Untreue Gott gegenüber, als geistliche Unzucht auch hier in diesem Beispiel gesagt. Also das göttliche Geringachten. Und wir haben hier noch natürlich diese Beschreibung von Esau. Und das wäre, denke ich, auch wichtig, dass wir hier darüber tiefer nachsinnen, Geschwister. Esau wird hier als der geistlich unzüchtige Mensch hingestellt oder der wird hier als Beispiel hingestellt. der um eine Speise wille sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Und hier kommt jetzt diese ernste Warnung zu diesem ganzen Abschnitt. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Ich glaube, der ganze Abschnitt will das zusammenfassen und sagen, diese Warnungen, die hier ausgesprochen werden, die wollen uns sagen, es gibt für einige Dinge ein zu spät. Und wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Hier will ich aber jetzt auch auf diese Begebenheit mit Esau kommen und an alle Menschen das richten. Einige wird es nicht betreffen, einige wird es betreffen, dass man so, wir sollen auch wissen, dass der Satan das Wort Gottes oft nutzt, sagt die Bibel uns auch, um Verwirrung zu schaffen. Er hat das bei Jesus getan. In der Versuchung, als Jesus versucht wurde, dann hat der Satan nichts anderes gemacht, als das Wort Gottes angewandt. Und wenn das dann so an den Menschen gebracht wird, und diese Stelle, Geschwister, wird vom Satan oft genutzt, um Menschen zu sagen, deine Buße ist zu spät. Ich kenne das aus der Seelsorge, das Wort wird zitiert. Und sagt, es ist zu spät. Ich kann nicht mehr Buße tun. Und deswegen sollten wir das hier unbedingt tiefer eingehen. Was ist hier gemeint mit dieser Buße von Esau? Und was war hier zu spät? Dass man das nicht in das Evangelium von der Gnade Gottes und von dem rettenden Heil Jesu Christi, dass man das hier nicht durcheinander bringt. Wenn Gott einen Menschen Buße schenkt, dann nimmt er ihm auch an. Denn wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen, sagt Jesus. Und keiner kommt zu mir, erst ziehe ihm denn der Vater. Jetzt stellen wir uns das mal vor. Alles wird dem Mensch gegeben. Buße, und er kommt auch, und dann wird er weggestoßen. Das ist nicht Evangelium. Das werden wir nirgendwo im Evangelium finden. Was ist aber hier passiert und was ist hier? Wir merken schon, sogar in der Übersetzung ist es ein bisschen schwierig, vom Wortlaut her zu genau zu wissen, was suchte er? Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, was suchte er? Den Segen. Das werden wir nicht in jeder Übersetzung so finden. Es gibt Übersetzungen, da wird dieses, er suchte die Buße, übersetzt. Obwohl er diese suchte, fand er sie nicht. Deswegen, ich glaube, von der Übersetzung ist das treffender, was hier in der Schlachter steht, dass er den Segen suchte. Denn Buße tat er, das ist geschrieben. Er tat Buße. Nur den Segen, den bekam er nicht mehr. Den Raum zur Buße, zur Sinnesänderung, und dieses ist nicht rettende Buße, sondern diese Sinnesänderung, glaube ich, war hier nicht mehr möglich. Er konnte seinen Vater, seine Gedanken nicht mehr wenden. Sein Vater, der Isaac, der hat den Segen auf Jakob ausgesprochen und er sagte, ich kann das nicht mehr ändern. Diese Sinnesänderung bei seinem Vater war nicht, da war kein Raum mehr für da. Das war zu spät. Das war verspielt. Deswegen wird es ja auch für die Ewigkeit ein zu spät geben, Geschwister, auf jeden Fall. Und dieses Wort ist, glaube ich, ein sehr mahnendes Wort, dass wir Dinge wirklich versäumen können, verspielen können, verlieren können, die sind für immer unwiderruflich vorbei. Das, was ich vor 20 Jahren zurück machen sollte und ich habe es nicht getan, das ist vorbei, das kann ich nicht nachholen. Wenn wir das jetzt aber auf die Rettung eines Menschen anwenden, Geschwister, und sagen, jemand hat Buße, Gott schenkt ihm die, und er tut das auch, aber kann sein, dass er verworfen wird, dann haben wir dieses Wort falsch angewandt. Das sagt das nicht aus. Dieses Wort sagt aus, dass Esau in seiner Buße die Gedanken seines Vaters nicht mehr ändern konnte. Der Segen, den er suchte, den bekam er nicht mehr. Der war verloren. Den hat er schon vorher verkauft. Den hat er schon, und das wird hier gerade gesagt, das war geistliche Hurerei. Das war, das Göttliche ist nicht wichtig. Wichtig ist, jetzt mein Leben einrichten, Verdienst, Einkommen, alles, was mit diesem Leben zu tun ist, wenn das immer vorgeht, dann werden wir uns nicht wundern, wenn uns einige Dinge verloren gehen. Und wenn wir das auf das geistliche Leben nehmen, dann lesen wir ja auch solche Worte, dass auf einmal es heißen wird, ich kenne euch nicht. Dieses Erleben wird ja sein. So ist unser Leben. Wir wollen das auffangen. Wir wollen damit immer wieder jeden Tag uns neu darauf besinnen, Geschwister, dass wir in diesem gerade Lauf des Lebens Dinge nicht versäumen. Nicht versäumen, die nicht nachzuholen sind. Aber dieses Wort und das, was wir in diesem ganzen Abschnitt zusammen gelesen haben, Heiligung, wir wollen aufeinander Acht geben. Von Gott ist Gnade immer genug. Die ist nicht wenig, aber es ist seine Gnade. Die reißen wir nicht einfach an uns. Bitterkeit soll uns nicht wundern, dass die in unserem Herzen Platz sucht, Geschwister. Wir wollen die überwinden. Dazu sind wir zusammen, dazu lesen wir das Wort Gottes und es heiligt ja uns auch. Gottes Gaben soll man wertschätzen. Die sind nicht profane Dinge, das sind nicht Dinge, die so wertlos sind. So wie Esau, er hat Hunger, habe ich Hunger, das ist viel wichtiger. Und dieses Sprichwort sagt ja das auch heute noch. Ich habe lieber einen Spatzen in der Hand als einen Kranich im Himmel. Und dann handelt man auch so. Wir wollen zusammen uns die Zeit nehmen, um zu beten, diese Lebenserfahrungen auch vor Gott zu bringen. Lass uns dazu aufstehen.